Europa brennt. Hunderttausende Menschen mussten bisher in Sicherheit gebracht werden. Spanien und Frankreich sind besonders stark von den Waldbränden betroffen. Hier wüten schwere Großbrände. Wieso sich die Brände gerade enorm ausweiten und wie gut wir in Europa auf solche Lagen vorbereitet sind, darum geht es heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Im vergangenen Jahr hat Europa seine schlimmste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Mehr als 1 Million Hektar Wald sind 2025 in der EU verbrannt. In diesem Jahr waren es laut dem European Forest Fire Information System, kurz EFIS, bisher mehr als 500.000 Hektar. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO meldeten Spanien und Portugal einen Anstieg der Brände um mindestens 100% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und auch in Frankreich und Ungarn ist die Anzahl der Brände stark gestiegen. Woran liegt das und was können wir tun, um uns in Zukunft besser auf Waldbrände vorzubereiten? Das möchte ich von Lyndon Pronto wissen. Er war viele Jahre lang Feuerwehrmann beim US Forest Service und ist dann nach Deutschland übergesiedelt, um hier unter anderem für das Global Fire Monitoring Center und das European Forest Institute zu arbeiten. Er ist inzwischen ein wichtiger Experte für Waldbrandmanagement in Deutschland und natürlich darüber hinaus. Herzlich willkommen im Klimapodcast von Detektor FM. Schön, dass Sie da sind.
Danke, ich grüße Sie.
Über Social Media, würde ich sagen, sehen gerade sehr, sehr viele Menschen Bilder von den Bränden in Europa, zum Beispiel eben aus Madrid und Bordeaux. Und die zeigen sich bestürzt und betroffen. Ist das nur so eine persönliche Wahrnehmung oder brennt es tatsächlich mehr, öfter, intensiver als in anderen Jahren?
Es ist schon ein heftiges Jahr, was wir begegnen. Da spielen verschiedene Faktoren zusammen, dass es noch schlimmer macht, vor allem in dieser Region. Im Frühjahr gab es viel Regen und das hat dazu geführt, dass viel Wachstum war. Und dann kamen die Hitzewellen. Und durch diese Hitzewellen und Trockenheiten hat sich diese Vegetation dann sehr schnell ausgetrocknet und zu sehr verfügbares Brennmaterial gewandelt.
Also das heißt, das sind schon mal zwei Faktoren, die aktuelle große Hitze und Biomasse, die brennen kann, ganz viel.
Genau. Und eine ist eine aktuelle Witterungslage und die andere ist natürlich, kommt durch Jahrzehnten von unser Management von diesen Landschaften und was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben.
Okay, da werden wir später noch drauf kommen. Jetzt hat Spanien erstmals wegen Waldbränden den Notstand nationaler Tragweite ausgerufen. 2025, habe ich ja schon gesagt, war bereits so ein Rekordjahr. Könnte denn 2026 jetzt noch heftiger, noch schlimmer werden?
Es ist noch am Anfang des Sommers. Also von daher würde ich sagen, dass es hochwahrscheinlich nochmal ein Rekordjahr werden wird. Das ist überall so eigentlich, dass jedes Jahr irgendwie zu neues Rekordjahr oder kommt vielleicht ein nasses Jahr dazwischen. Aber in der Regel, ob es in Europa oder Nordamerika, da sprechen wir immer von neuen Rekorden. Ob es jetzt bei Temperaturen oder ob es von der Anzahl von Hektaren, die Flächen oder ja auch andere Sachen, so wie die Kosten, die dazu kommen oder die Schaden. Also wir haben auch ähnlich Rekorden, so letztes Jahr bei Los Angeles, teuerste Klimakatastrophe für das Jahr 25. Und das wird uns leider ja nicht in Zukunft anders gehen.
Jetzt habe ich ja gerade gesagt, viele Leute gucken besonders auf Frankreich und Spanien. Warum sind denn diese beiden Länder so besonders stark betroffen?
Erstens, es sind Landschaften, was Feuer anfällig ist. Also Feuer gehört grundsätzlich in diese Landschaften. Und es gibt auch diese Voraussetzungen, diese Bedingungen, wo ein bisschen unterschiedlich je nach Land. Also dieses große Brand in Bordeaux oder in der Nähe von Bordeaux, das sind Kiefermonokulturen, also Plantagen. Und in diesem Kontext bewegt sich Feuer auch anders. Das ist anfälliger. Und wenn es schon mal brennt, ist es noch schwieriger aufzuhalten. In Spanien geht es auch darum, dass diese Feuer dann auch auf sehr topografischen Landschaften stattfinden, was die Löscharbeiten aus anderen Gründen sehr erschwert und die Sicherheitsmaßnahmen dann auch anders betrachtet werden muss. Wie kann ich da herangehen? Wie kann ich so einen Brand bekämpfen? Weil die Topografie beeinflusst auch ganz lokale Windbedingungen, was wiederum das Feuerverhalten dann auch beeinflusst. Und in Frankreich, die haben, so wie in den USA, eine sehr aggressive Brandbekämpfungsstrategie verfolgt in den letzten Jahren. Das heißt, so schnell wie möglich jedes Brand irgendwie schnell unter Kontrolle zu kriegen, mit Unterstützung aus der Luft, mit Bodenkräfte. Und das im Prinzip ist nicht schlecht, aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt ein feueranfälliges Landschaft ist, wenn Feuer eigentlich auch im Ökosystem gehört teilweise, dann, wenn keiner jetzt diese Brandlastreduktion macht oder an diese Schraubstelle dann dreht, ist es ein Problem, die wir quasi nach hinten schieben. Und das haben wir, also durch harte Lehre haben wir aus den USA gelernt, dass Feuer immer frühzeitig auszumachen, ohne dieses Brandlast irgendwie zu reduzieren, ob es durch kontrolliertes Brennen oder Beweidung oder wie auch immer, dann, wenn es brennt, ist der Anteil von Biomasse so hoch, dass auch die Intensität des Feuers dann auch so hoch ist. Und dann überschreitet es schnell die Kontrollschwelle von Einsatzkräften und dann kommt man auch nicht weiter. Und das ist gerade, was in beiden Ländern passiert, wo es einfach unmöglich ist, für Einsatzkräfte in solche Bedingungen zu arbeiten.
Das heißt, man müsste dort sozusagen für die kommenden Jahre anders vorbeugen oder kontrolliert abbrennen lassen. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Wie könnten die das ändern? Die Situation, also dass die Situation in Zukunft nicht mehr so sich verschärfen.
Genau, das ist die große Aufgabe. Leider ist das Geld dann immer für die Katastrophenschutz da oder vor allem für die Reaktion und auch für große Spielzeuge. Kommen wir auf Luftfahrzeugen und neue Autos oder immer größere Autos. Die sind alle wichtige Dinge, die in unserem Werkzeugkasten passen und gehören. Allerdings mussten wir auch die Kosten irgendwie abwägen. Wie viel fließt in diese Reaktionsportfolio rein und wie viel wird dann auch an die unterschiedlichen Interessensgruppen, die die Prävention dann umsetzen könnte oder sollte. Und dann wird es sehr kompliziert, weil für diese Reaktionsmaßnahmen ist es ganz klar, also das geht an die Zivilschutzbehörden, das fällt dann immer unterhalb die Ministerium von Inneres oder sowas ähnliches, das ist dann ganz klar. Aber wenn man jetzt das ganze große, diese Querschnittsaufgabe von einheitliches Waldbrandmanagement, dieses Integrated Fire Management, wie wir das nennen, das betrifft allen möglichen Akteuren und Interessensgruppen, viele Behörden, viele Ministerien. Und dann ist es oft so ein Art von Tragedy of the Commons, also dass niemand sich irgendwie die Verantwortung übernimmt, wirklich zu gucken, dass diese Arbeit dann auf die Fläche umgesetzt wird, dass die Akteuren, die das gerne machen würden oder können, auch Finanzierung und institutionelle Unterstützung bekommen. Und das ist, was dann auch etwas, ist irgendwie frustrierend, weil das sind alle Faktoren, die wir seit Jahren kennen, das sind alle Warnungen, die wir seit Jahren ausrufen. Wir wissen, nicht nur die Experten oder Fachleute wissen, was umgesetzt werden muss, sondern auch die lokalen Leuten, also diese Communities, die wissen auch genau selber, was stattfinden muss. Aber da fehlt einfach die Unterstützung, Gelder. Und ja, das ist leider so, dass wir jetzt in einer Situation befinden, wo dieses Feuerschuld, die wir das nennen, einfach in dieser Landschaft ist. Und wenn es brennt, dann brennt es so heftig, dass es wirklich für alle große Schwierigkeiten bereitet.
Ja, also man sieht ja auch einfach Leute, die wahnsinnig verzweifelt sind und sagen, ich weiß gar nicht, warum wir auf diesen Fall nicht vorbereitet sind. Also die Betroffenen, die das eben auch äußern. Frankreich hat ja jetzt schon vor einigen Tagen auch Hilfe von der EU angefordert und auch erhalten. Genauso Spanien. Es geht da um Unterstützung am Boden, aber auch aus der Luft. Sie haben ja schon gesagt, dass die Lage ist sehr prekär und es ist zu wenig da an Möglichkeiten. Aber wie funktioniert denn eine europäische Zusammenarbeit im Katastrophenfall?
Im Grunde genommen gut. Also wir halten uns gut zusammen. Wir unterstützen uns gerne gegenseitig. Die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Aber das ist auch ein Thema, was nicht so schwarz-weiß ist, weil jetzt haben wir eine ganze Region, die betroffen ist, eigentlich fast ganz Europa. Also jetzt brennt es wieder in Deutschland heute, auch wo ich bin, in Oberbayern, wieder auf einem Truppenübungsplatz seit ein paar Stunden. Es brennt in viele Regionen in Europa. Und diese ja, parallele Ereignisse, vor allem in den Ländern, dass wir jetzt Nordafrika, Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Frankreich, die brennen alle gleichzeitig jetzt. Mhm. Und früher war es so, dass das nicht unbedingt gleichzeitig alles gebrannt hat. Das sind diese Großwetterlagen, die so viele Länder betroffen haben. Und jetzt stehen wir vor einer Situation, wo es tatsächlich eine Knappheit von Ressourcen gibt. Und wenn jetzt Länder Hilfe schicken, jetzt heute Morgen sind die Einheiten, die EU-zertifizierten Einheiten, die sind jetzt losgefahren von Deutschland Richtung Spanien. Und dann auf einmal brennt es in Deutschland. Man merkt schon, okay, das ist jetzt nicht jederzeit unter diesem Mechanismus. Jederzeit kann ein Land seine Ressourcen zurückrufen sozusagen und sagen, wir brauchen es für den eigenen Eigenschutz. Aber ein anderer Teil von dieser ganzen Geschichte ist die Erfahrungsebene. Und wenn es in Spanien oder Frankreich brennt, die Einsatzkräfte vor Ort, das sind Bedingungen, die die meist selber kennen. Die sind erfahren, die haben diese Einsätze über die Jahre gemacht, diese waldbrandspezifisches Taktik und Speziellwissen. Da haben sie auch einen Schirm sozusagen und sind teilweise ausgebildet dafür. Aber wenn jetzt Einsatzkräfte aus die anderen Länder, die weniger Erfahrung haben, und man muss sich dann dabei überlegen, dass sie rufen nach Hilfe, wenn es deren schlimmsten Tag ist, mhm. Also wenn es wirklich weltuntergeht. Und um jetzt Ressourcen von einem Land, die sehr wenig Erfahrung mit Waldbränden hat, jetzt diese Ressourcen in so eine Situation zu bringen, es kann auch sehr schnell gefährlich werden. Wir reden ja auch von unterschiedlichen Sprachen, also Sprachbarrieren. Wir reden von, ja, wie können wir zusammenarbeiten über Kommunikationswegen. Das sind so alle diese einsatzspezifische Dinge, was eigentlich im Vorraum geklärt werden müssen. Und in diese chaotische Situationen kann sein, dass Kommunikation entsteht innerhalb von einer Einheit, aber die haben vielleicht nicht was nebenan passiert auf dem Schirm, mhm. Einfach wegen Sprachsachen.
Klar.
So.
Ja.
Und das sind so diese Situationen, wo auf der einen Seite ist es absolut wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, aber wir müssen auch gucken, wie wir diese Unterstützung dann einordnen, und bis jetzt sind alle sicher und heil wieder nach Hause gekommen. Aber ich persönlich mache mir auch schon Sorgen, wenn jetzt wir dieses Jahr schon sehen, wie viele französische oder spanische Einsatzkräfte verletzt geworden sind oder sogar ums Leben gekommen sind. Das ist schon besorgniserregend.
Jetzt, wenn Sie es gerade ansprechen, wie gucken Sie denn persönlich überhaupt auf diese Situation, wenn Sie selbst Feuerwehrmann waren und sich jetzt in der Metaebene mit dem Thema befassen? ja, wie gehen Sie damit um?
Das ist tatsächlich, ja, ich habe schon das Wort frustriert benutzt. Also das ist schon frustrierend, weil wir seit Jahren kämpfen für mehr Zusammenarbeit, aber nicht nur so auf politische Ebene sozusagen, dass man jetzt zwei Löschflugzeuge losschickt, sondern Zusammenarbeit auf dem Boden, dass wir über EU oder national finanzierte Forschungsprojekten irgendwie ein kleines Geldtöpfchen da aufmachen, um Expertenaustausche, Studienreise, Kapazitätenaufbau, Austausch und so weiter. Das sind Ausbildung ist ein riesiges Thema. Also wir sehen jetzt auch, dass die Bereitschaft, sich selbst ins Risiko zu bringen, auch als Einsatzkraft oder als Feuerwehrmann oder Frau in dieser Regionen, kann ich momentan sehr, also ich kann es auf einer emotionellen Ebene völlig verstehen, warum man jetzt Leben und Leib so für die Community kämpft, für Objektschutz und so, sich einzubringen, aber aus taktischer Sicht, da sind ganz viele heikle Situationen, die mir reichen, wo ich denke, das hätten wir nie gemacht damals, also als ich tätig war. Mhm. Man hat sich sofort aus so einer Situation zurückgezogen und das ganze Lager nochmal neu evaluiert und diese Entscheidungspunkte oder Decision Points, wie wir das nennen, wenn es Feuer so schnell geht oder bis dahin erreicht oder wenn wir diese Ziele nicht bis dahin erreicht haben, dann müssten wir aus unserer eigenen Sicherheit diese Einsatzregeln sozusagen zurückziehen. Und das heißt, dass, und das ist, wo es wird schwierig, man muss bewusst irgendwann mal auch ganze Bereiche einfach aufgeben. Mhm. Und ich merke, also was ich jetzt aus der Ferne, das ist immer das Schwierige, ne? Ich bin ja nicht vor Ort, ich will ja auch keinem vor Ort da beurteilen, aber mittlerweile kriegen wir das vieles einfach quasi livestreamt oder man kann ja auch viel sehen aus diesen Situationen und aus meiner Sicht sieht man nicht nur ein Bedarf für mehr und bessere Ausbildung und eine spezialisierte Ausbildung, flächendeckend nicht nur in Ländern, die zum ersten Mal mit dieser Herausforderung jetzt betroffen sind, sondern auch die Länder, die schon seit Jahren damit zu tun haben. Und es ist frustrierend, weil da, also die wissenschaftliche Studierenden, die haben ja, also das, also ich mache keine so wirklich Forschung wirklich. Es ist für mich, es geht darum, die international bewährte Praktiken einfach auf die Fläche zu bringen. Und ich bilde sehr viele Einsatzkräfte im Jahr aus, in unterschiedliche Kontexte, ob es in Tschechien oder Polen oder Deutschland oder Island. Und man sieht halt auch, auf welchem Niveau wir uns bewegen, auch wenn ich jetzt nicht selber irgendwie im Sommer, jeden Sommer im Einsatz bin. Mhm. Aber ich kriege schon mit, wo entweder Nachholbedarf ist oder wo eine große Herausforderung steht, dass die Einsatzkräfte wirklich auf ein Niveau kommen, um auch die Basisgrundlagen von der Vegetationsbandbekämpfung mitkriegen. Von Bekämpfung selbst, von Wettererkundung und Kenntnisse, von die Techniken, wie man überhaupt so ein Handwerkzeug bedient, ohne dass man nach 20 Minuten völlig außer Atmen ist, bis hin zu Nachlöscharbeiten, was ein großes Thema ist europaweit. Man sieht es auch in Frankreich, die haben jetzt die Brände sozusagen irgendwie die Flammen eingedämmt sozusagen. Aber jetzt sind Tage und Wochen lang Arbeit noch vor für diese Nachlöscharbeiten. Und wenn sich der Wind ständig dreht, wenn irgendwie man muss irgendwie zu einer anderen, immer wieder zu anderen Stellen ausrücken, dann kommt wieder Wind, kommt wieder Hitze, und es wird dann wieder neu entflammt und geht es dann wieder von vorne los. Und das darf eigentlich nicht passieren. Also wenn man jetzt eine Stelle eingedämmt hat, dann muss es auch eingedämmt bleiben, weil sonst läuft man in Kreisen. Und das ist schwierig gerade mit diesen parallelen Ereignissen überall, wo sie eigentlich nur diese erste Phase machen und dann müssen sie gleich weiter, um den nächsten Ort zu schützen. Und ja, die hintere Tor bleibt offen sozusagen.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Jetzt haben Sie ja gerade beschrieben, dass es in verschiedenen Ländern überall in Europa brennt gerade. Woran liegt das denn? Was hat denn die Klimakrise damit zu tun?
Die Klimakrise macht die großen Rahmenbedingungen einfach günstiger fürs Feuer. Ob es jetzt durch Trockenheit oder Hitzewellen oder in Kombination mit Wind natürlich, ist einer so dieser Hauptfaktoren, die natürlich die rasante Ausbreitung von Bränden macht. Aber man merkt auch, bei Klimawandel ist es nicht nur, dass die klassischen Waldbrandgebiete oder Risikogebiete und Länder, dass es da zunimmt, sondern auch in völlig neue Gebiete, neue Regionen. Und zum Beispiel im alpinen Raum hier, wir haben in den letzten 40 Jahren eine Verdopplung von Blitzschlägen und auch eine Verschiebung von der Zeitraum, wo man auch diese Gewitter und Blitz, also in der Hochsaison sozusagen, das hat sich auch in den Weiterrhein gerutscht. Und das sind so einerseits okay, das kann man einfach als Wetterereignis oder Wetterveränderung betrachten, oder man macht zwei und zwei zusammen und überlegt, dass wenn wir jetzt viel mehr Blitzschläge in den Alpinraum treffen und auch gleich dazu irgendwie mehr Starkregenereignisse, dann kann man das irgendwie schon hervorsehen, dass dieses, wenn es jetzt Gewitter ist und dann auch noch Starkregen, das fließt alles ab wegen der Topografie. Das drängt gar nicht in den Boden rein. Und dann drei Tage später merkt man, oh, da brennt was. Und das, diese lodenden Feuern dann von Blitzschlägen brechen dann mehrere Tage später aus. Und dann sind sie auch in völlig unwegsames Gelände. Dann, das ist genauso jetzt 17 Kilometer von mir entfernt, brennt es in Oberwürsten und die kommen gar nicht ran an die Brandstelle sozusagen. Und außerdem gibt es mehr und mehr Feuer, es schiebt sich nach Norden immer. Also Feuer im Arktis oder das vor ein paar Wochen war jetzt auch in Norwegen, sind über 100 Wohneinheiten da abgebrannt. Also das sind so, man merkt einfach, dass Regionen, die vielleicht war es nicht unbedingt, dass in Kombination mit irgendwelchen Hitzewelle Feuer ausgelöst wurde, sondern Trockenheit. Wir haben viel mehr Brände, die im Winter stattfinden. Das Feuer, also die Feuerproblematik in Deutschland fängt jetzt Ende Februar an. Und früher war es dann immer so ein Sommerproblem, ab und zu mal. Aber fast jedes Jahr haben wir zwischen Ende Februar und April mehrere Brände bundesweit, die uns große Probleme vorbereiten. Und das hängt alles zusammen, also mit wärmeren Temperaturen oder diese Großwetterlagen, die einfach mehr Regionen gleichzeitig treffen, oder Trockenheit oder ja, Stürme, die halt mit viel Wind dann dabei sind. Also das sind so alle Bedingungen, die kommen zusammen und machen so einen Cocktail von sehr feuergünstigen, wie wir es nennen, Feuerwetterkonditionen. Und wenn, dann reicht nur die eine Funke, dann ist es schon Geschichte, dann ist es eine völlig andere Situation.
Und der Mensch spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, oder?
Genau, also das ist tatsächlich in Europa, dass so über 90% oder sogar 95% die Waldbrände oder Flächenbrände, die sind ja von Menschen verursacht. Das ist eine schwierige Thematik, weil diese menschlichen Zündquellen werden wir nie wegkriegen. Und deswegen müssen wir dann Richtung Prävention und die Bedingungen dann wieder umwandeln, dass es für uns dann günstiger wird, um ein Feuer zu kontrollieren. Weil ob es jetzt Brandstiftung im kriminellen Sinne des Wortes, das ist dann nicht überall so, aber es gibt so Hotspots für diese Art von Brandstiftung, ob es in Süditalien oder in Griechenland oder in Wales. Es hat ja auch eine Dimension von vielleicht politischer Unzufriedenheit oder Feuer wird dann auch eingesetzt als Waffe. Das sieht man immer wieder Richtung Ukraine und Nahosten. Das sind immer ganz unterschiedliche Quellen und die werden wir nie wegkriegen. Und auch wenn jetzt die Landschaft einfach mehr feueranfällig ist, dann sind auch unsere normalen Tätigkeiten und Aktivitäten dann auch irgendwann mal, ja, müssen wir überlegen, ob jetzt bei Waldbrandstufe 5 jetzt die Getreidefeld geerntet werden sollte oder ob man jetzt mit dem Freischneider im Garten jetzt die Arbeit macht. Das sind so, da müssen wir noch ein bisschen mehr sensibilisieren, um eben diese hohe Waldbrandgefahr, dass wir dann auch unsere Aktivitäten dann anpassen. Weil ich denke, mittlerweile ist es so, dass die meisten jetzt nicht gehen im Wald und rauchen und werfen die Zigarettenkippe weg. Also das sind so, ich hoffe, wir sind ein bisschen weiter jetzt und jetzt müssen wir eher an andere Stellen arbeiten.
Das hoffe ich aber auch. Sie haben vorhin auch schon das Thema Management angesprochen. Sie sind Teil der WKR-Initiative, wo es um Waldbrand, Klimaresilienz geht. Also die Frage, wie wir unsere Wälder in der Klimakrise besser vor Bränden schützen können. Das Projekt wurde 2020 als Forschungsprojekt gestartet und vom Bund finanziell unterstützt. Seit 2024 führen Sie das Projekt als unabhängige Initiative. Welche Möglichkeiten haben wir denn, den Wald in Zukunft resilienter gegenüber Bränden zu machen?
Genau, da kommen wir wieder zurück zu dieser Zusammenarbeit. Also innerhalb der Projektphase, sag ich mal so, war es so, dass wir dann auch Demoflächen eingerichtet haben, um zu zeigen, so sieht ein Pufferzone aus oder so sieht Brandlastreduktion auf die Fläche aus. Wie können wir Risikokarten etablieren, um erstmal zu gucken, wo ist es mehr feueranfälliger und dass wir dann gezielt dort Maßnahmen einbringen. Weil Fakt ist, wir können jetzt und werden auch nicht jetzt flächendeckend irgendwie Brandlast reduzieren oder jeder Wald umbauen. Das wird einfach nicht geschehen. Also vor allem nicht in der Zeitraum, wie wir es nötig haben. Und dann ist immer, und wir arbeiten in vielen Ländern. Und wenn ich jetzt, war ich dieses Jahr zum Beispiel in China und in der Mongolei, in Uganda. Und jedes Mal, wo wir da ankommen, geht es erstmal darum zu verstehen, okay, was sind die Quellen? Welche von diesen Quellen können wir beeinflussen und welche nicht? Dann kommen wir, okay, wenn es jetzt gehen wir davon aus, wir schließen aus, diese Dinge werden wir nie ändern können oder hier kann man hier mit Öffentlichkeitsarbeit oder sogar Strafen oder sonst was arbeiten. Wo sind dann die Risikogebieten? Und dann geht es darum, wo die Menschen unterwegs sind. Ist es irgendwie eine beliebte Freizeitregion oder ist es hier nach, dass immer wieder Ernteresten verbrannt werden oder ob einfach irgendwelche Arbeiten Feuer auslöst oder in Deutschland spezielles Thema Munitionen. Mhm. Die große Feuer, die wir hier haben, sind auf Munitionsverdachtsflächen, wo man die klassische Brandbekämpfung und auch die Präventionsarbeit nicht durchführen können, weil man Abstand halten muss. Also gezielt, also einschätzen, von woher kommen die Zündquellen, wo ist das große Risiko, wo das stattfindet. Und dann kann man überlegen, okay, macht es mehr Sinn, jetzt irgendwie waldbaulich was zu machen? Macht es jetzt Sinn, ob wir die Menge, Art, Struktur, Bodenfeuchte, diese Sachen zu beeinflussen durch unterschiedliche Maßnahmen? Macht es jetzt Sinn, eine Herde von Schafen oder Ziegen hierher zu holen, um jetzt auf die Fläche diese Biomassereduktion zu machen? Oder müssen wir mit mechanischen Maßnahmen eingreifen, durch Forstmulche oder sonst was? Oder, und jetzt kommen wir zu einem heiß diskutiertes Thema, ob wir dann auch zum Beispiel in Deutschland kontrolliertes Feuer einführen. Mhm. Und einerseits ist es nicht so kontrovers, weil wenn man jetzt auf unsere Kultur, also Deutschland ist kein klassisches Waldbrandland, aber wir haben eine kulturelle Feuerregime. Das heißt, wir haben Feuer in unterschiedlichen Kontexten immer in der Landschaft benutzt, auf die Heideflächen zum Beispiel, also dass die Heideflächen so sind, ist tatsächlich wirklich durch Feuer, weil sonst würden die dann verschwinden durch Zuwanderung von Kiefer-Bäumen und so weiter. Mhm. Also dass diese Flächen so bleiben. Früher waren sie ja stark beweidet, und aber für die Verjüngung von der Heide braucht man Feuer. Wo ich bin im Chiemgauer Alpen, hier wird geschwendet, dass die Almflächen offen bleiben für die Kühe, dass man diese kulturelle Landschaft erhalten. Und da wird Dachsenfeuer gemacht, im Schwarzwald ähnlich. Also Brandrodung wurde auch für Jahrhunderte praktiziert im Rheintal auf die Weinebenen, wurde diese Boschungshange dann abgebrannt. Also so kontrovers ist es dann eben nicht, wenn wir jetzt sehen, okay, Gorisch Heide, wir wissen, dass es schon alle paar Jahre brennt oder jedes Jahr fast. Wir wissen, dass wieder Dörfer, die umliegen, die evakuiert werden müssen. Wir wissen, dass wir nicht rein können. Wir wissen, dass wir Abstand halten müssen. Und trotzdem ist da einfach viel Biomasse drin. Warum dann nicht irgendwie gezielt mit Feuer arbeiten, wenn die Bedingungen für uns stimmen, und nicht warten auf diese 30 Millionen Brand, wo wir tagelang mit Hubschrauben am Rand arbeiten, wo wir tagelang Kreisregnersysteme aufbauen und einfach Unmengen Wasser fließen lassen, wenn es 30 Grad ist und viel Wind. Und also das sind so, man fragt sich wirklich, warum machen wir das jetzt nicht langsam? Mhm. Auch wenn einige Stimmen sagen, ja, Feuer gehört in unsere Landschaft nicht. Aber das ist, wir reden von einer Zukunft, wo Feuer schon in unsere Landschaft gehört. Und wenn man jetzt diesen Klimawandel nicht abschalten kann, dann muss man davon ausgehen, dass unsere Landschaft feueranfälliger wird.
Sie haben gesagt, die Situation ist ganz schön frustrierend, weil man eigentlich weiß, was zu tun ist. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was Deutschland und Europa in den nächsten Jahren angehen müssten, ändern müssten?
Die große Problem in der Prävention ist, von wo kommt das Geld her? An wen geht das? Wer kann es umsetzen? Wer ist rechtlich irgendwie verpflichtet oder muss rechtlich verpflichtet werden? Und das ist, wo es dann sehr schnell schwierig wird. Was wir fördern, wäre zum Beispiel eine unabhängige Waldbrandkompetenzzentrum, also ein bundesweites Zentrum, die solche Dinge koordinieren können, die Geld annehmen könnte, die hoffentlich unbürokratisch Geld wieder ausgeben könnte, ob es jetzt über Beweidungsverträge oder an irgendwelche NGOs oder Zivilgruppen, die
und Fortbildung, wie Sie es beschrieben haben.
Genau, und Fortbildung und Ausbildung. Und das sind alle Dinge, die einfach ins Leere laufen, wenn es keine klare Aufgabe und auch politisch unabhängig ist. Also nicht, dass jetzt bei der nächsten Wahlsaison, dass dieses Zentrum dann gefährdet ist. Also zum Beispiel haben wir in Brandenburg ein Waldbrandkompetenzzentrum, die jetzt gerade neu eröffnet wird. Aber wieder ist es schwierig, da was in Bewegung zu kriegen. Wieder hängt es von Personal ab, die auch ganz andere Dinge auch machen müssen. Das ist schwierig, wenn man das an irgendwelche Ministerium oder Behörde bindet, weil die Prioritäten, die ständig wechseln und ändern. Und deswegen stehen wir dahinter, dass man irgendwie in Art und Weise irgendeine, also Independent Competence Center, ne?
Gibt es denn irgendeinen Aspekt in all dieser Misere, sag ich mal, der Sie motiviert oder Ihnen Hoffnung schenkt, trotz allem, wie es gerade ist?
Das sind einfach viele in unserer Community, die fürs Thema brennen. Und das ist dann immer schön zu sehen, weil egal, ob die das irgendwie von der Arbeitgeber bezahlt bekommen oder nicht, die nehmen sich Urlaub und gehen nach Gran Canaria oder Frankreich oder Portugal und nehmen an irgendeiner Ausbildung teil. Auf der einen Seite ist das schön zu sehen, wie viele Menschen dieses Thema sie interessieren und die sehen wirklich auch in die Zukunft und wollen nicht, dass es dazu kommt, dass wir auch in Deutschland so Bilder, wie wir jetzt sehen aus Mittelmeerraum. Man kann es jetzt nur bedingt vergleichen, aber das ist tatsächlich so, dass wir in Zukunft diese schwierigen Brände schon. Also Holland war dann komplexe Brände, Polen, Deutschland, es kommt immer mehr und mehr. Und ich habe da Hoffnung, dass immer mehr Leute sich fürs Thema engagieren. Aber ja, muss ich nochmal betonen, dass die brauchen dann auch die Unterstützung. Und egal, ob das ein reiches Land ist oder ein armes Land, es stellt sich immer die gleiche Frage. Also ich frage dann immer, who would do this for free? Ne? Wer wird das umsonst machen, diese ganze Arbeit? Und gibt denen jetzt die 60 Millionen Euro, die wir gerne in eine Canadair-Flugzeug investieren, gibt die mal 60 Euro und gucken, was die auf die Fläche bringen. Weil das natürlich schon große Regionen einfach völlig ändern können, wenn jetzt diese Leute, die so motiviert sind und so gern im Ausland Wissen herholen und versuchen dann in ihren eigenen Communities da umzusetzen, da können wir ganz vieles schaffen. Und das bringt mir natürlich viel Hoffnung, dass mit eigentlich sehr wenig Geld können wir wirklich viel bewegen, aber wir müssen irgendwie nur besser rankommen.
Das sagt Lyndon Pronto. Er ist Experte für Waldbrandmanagement. Und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
Sehr gerne. Dankeschön.
Und das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Lasst uns gern ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit sorgt ihr dafür, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden, die sich für unsere Themen interessieren könnten und uns eben noch nicht kennen. Herzlichen Dank dafür. Produziert hat diese Folge Paula Bültemann. Und das Thema recherchiert hat meine Kollegin Marisa Becker. Die Redaktion hatte ich, Ina Lebetjew. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit am Start seid. Ciao, macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.